HR Info. Hessen.
Die Tat in Halle hat auch bei uns in Hessen viel Bestürzung und Verunsicherung ausgelöst. Der 27 Jahre alte Tatverdächtige Stefan B. hat gestanden. Er hat versucht, ein Massaker anzurichten in einer Synagoge am Yom Kippur, dem höchsten jüdischen Feiertag. Etwa 50 Mitglieder der jüdischen Gemeinde sind nur knapp entkommen. Doch zwei Menschen werden trotzdem getötet. Mit Reaktionen aus Hessen zu diesem Thema starten wir die Sendung HR Info Hessen. Mein Name ist Andreas Heigen. Schön, dass Sie eingeschaltet haben. Der 27-jährige Attentäter hat es am Mittwoch glücklicherweise nicht geschafft, die Tür der Synagoge in Halle mit Waffengewalt aufzumachen, um seine Tat zu vollenden. Dennoch erschoss er wenig später eine Frau und einen Mann, die nur zufällig seinen Weg kreuzten. Dann hat die Polizei ihn festgenommen. Der Generalbundesanwalt bezeichnete die Tat als Terror. Doch nun stellt sich die Frage, wie sicher fühlen sich Juden in Deutschland und auch in Hessen nach diesem Anschlag in Halle?
Wir sind in Frankfurt ganz gut aufgestellt. Das zeigt mir aber natürlich, dass Rechtsradikale nicht zu unterschätzen sind.
Waffen kann man sich nicht dagegen, man kann nichts dagegen tun. Man hofft, dass sich doch irgendwie alles zum Guten entwickelt.
Wir haben die Gewalt von muslimischer Seite und wir haben die Gewalt von Rechtsnationalisten. Es ist uns am Ende auch egal, von wem es kommt. Dass es kommt, ist leider immer wahrscheinlicher.
Als Folge dessen, was in Sachsen-Anhalt geschehen ist, wurde in ganz Hessen der Polizeischutz für jüdische Einrichtungen verstärkt. Die jüdische Gemeinde Frankfurt hat selbst hohe Sicherheit. Standards etabliert. Dass der Täter von Halle offenkundig ein Massaker unter den Betenden in der dortigen Synagoge anrichten wollte, bestätigt Leo Lattasch, der in der Frankfurter Gemeinde für die Sicherheit zuständig ist, in seiner Einschätzung.
Dass gerade Rechtsradikalität, man muss sagen, bühnenreif geworden ist. Die letzten Hemmungen sind verschwunden. Für Frankfurt wird sich wenig ändern, weil wir entsprechende Maßnahmen schon vor Jahren ergriffen haben.
Was in Halle geschehen ist und nach dem Willen des Täters noch geschehen sollte, trifft viele Jüdinnen und Juden ins Mark. Das gilt auch für Alfred Jacobi, den Vorsitzenden der jüdischen Gemeinde Offenbach. Jacobi ist Architekt und hat etliche deutsche Synagogen entworfen. Was geschehen ist, lässt ihn noch aus einem anderen Grund erschaudern.
Da kommen Bilder in einem hoch, die man von seinen Eltern erzählt bekommen hat, wie es war, eingepfercht zu sein und nichts machen zu können. Und das ist ja hier auch so. Man sitzt dann da drin und denkt sich, wenn der jetzt da reinkommt, dann kann ich nichts mehr machen.
Der Schock ist wohl bei allen Hessen jüdischen Glaubens groß. Und die Frage, wie sicher bin ich hier, die stellt sich mit neuer Dringlichkeit. Auch in der Frankfurter Gemeinde. Leo Lattasch sagt,
wir können immer nur versuchen, Menschen zu beruhigen, indem wir sagen, das, was sich da abgespielt hat, kann sich in dieser Form in Frankfurt nicht abspielen. Das nimmt aber nicht die allgemeine Angst.
Der Mediziner, der dem Direktorium des Zentralrats der Juden in Deutschland angehört, verweist auf die Verantwortung von Politik und Justiz. In beiden Bereichen sieht er Versäumnisse, wenn es darum geht, konsequent gegen Antisemitismus vorzugehen und jüdisches Leben in Deutschland angemessen zu schützen.
Ich muss immer schmunzeln, wenn ich daran denke, wie die Bundeskanzlerin vor nicht allzu langer Zeit sich hingestellt hat und hat gesagt, der Schutz aller jüdischen Einrichtungen und jüdischen Menschen in Deutschland sei gewährleistet. Das haben wir gestern in Halle gesehen, dass das nicht unbedingt der Fall ist.
Den Offenbacher Gemeindevorsitzenden Jacobi beschäftigt vor allem die Frage, was eigentlich in und mit der deutschen Gesellschaft passiert ist, wenn Taten wie die in Halle möglich sind.
Es war der erste solche Angriff und man muss ihn ja zu Ende denken. Wenn das geglückt wäre, dass er da eindringt, dann wäre das ein Wahnsinnsblutbad geworden.
Wie sicher sind Juden in Hessen und wie fühlen sie sich nach dem Anschlag in Halle am Mittwoch? Reporter Wolfgang Hetfleisch war das mit Reaktionen aus dem Rhein-Main-Gebiet. Der Fall hat bei den Menschen Befürchtungen und auch Erinnerungen geweckt. Am Montag hat ein Mann in Limburg einen Lastwagen gekapert und damit mehrere Autos gerammt. 8 Menschen hat der Täter so verletzt und auch sich selbst. Gleich nach der Tat stand dann die Frage im Raum, wie man den Fall einordnen soll. War es ein Terroranschlag oder eine Amokfahrt? Der Fahrer wurde dann nach dem Vorfall gleich festgenommen und am Dienstagabend ist dann gegen ihn Haftbefehl erlassen worden. Wir haben Reporterin Rebecca Diekmann gefragt, was ihm denn nun konkret vorgeworfen wird.
Die Tatvorwürfe lauten jetzt versuchter Mord, gefährliche Körperverletzung und gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr. Die Staatsanwaltschaft Frankfurt hat die Ermittlungen übernommen und das zeigt auch, in welche Richtung das geht. Bei islamistischem Terror, da übernimmt das nämlich eigentlich die Generalbundesanwaltschaft in Karlsruhe. Nach unseren aktuellen Infos deutet aber alles darauf hin, dass das kein Terroranschlag gewesen ist, sondern dass der Mann wahrscheinlich persönliche Motive hatte. Da ist auch das Wort Amokfahrt gefallen zwischenzeitlich. aber der Fahrer selbst sagt weiterhin nichts dazu.
Und was weiß man denn inzwischen über den Täter?
Wir wissen inzwischen, dass der Fahrer 32 Jahre alt ist. Er stammt aus Syrien und lebt seit 2015 in Deutschland. Derzeit mit einem eingeschränkten Schutzstatus im südhessischen Langen, aber seine Aufenthaltserlaubnis ist wohl vor kurzem abgelaufen. In Limburg war er wohl zu Besuch. Unmittelbar vor der Tat ist er mit einem Verwandten in einem Lokal in der Nähe des Tatorts gewesen und da hat er wohl getrunken und in die Richtung ist er auch schon Polizei bekannt. Er ist bisher mit Gewalt- und Drogendelikten aufgefallen. Inzwischen heißt es auch, dass er im August in Nordrhein-Westfalen eine 16-Jährige belästigt haben soll. Laut Bild-Zeitung berichten auch Menschen aus seinem Wohnort im südhessischen Langen, dass er im Ort durch sein aggressives Verhalten aufgefallen ist. Er sei auch öfter betrunken gewesen. Im Zusammenhang mit Terrorismus, Salafismus oder Ähnlichem ist er dagegen bisher gar nicht aufgefallen.
Die Tat war ja sehr aufsehenerregend am späten Nachmittag mitten auf einer stark befahrenen Straße in Limburg. Was ist denn bisher über den Tathergang bekannt?
Also es ist noch bekannt geworden, dass der Fahrer unmittelbar vor dem Unfall noch versucht hat, mehrere andere Lkw zu kapern, bis es ihm dann bei diesem weißen Sattelschlepper gelungen ist. Der gehört einer Spedition aus Baden-Württemberg und nach Zeitungsberichten hat der Syrer wohl ganz plötzlich die Tür zur Fahrerkabine aufgerissen. Er hat den eigentlichen Fahrer da rausgezerrt und ist dann mit diesem LKW in die Autos reingefahren. Die haben an einer Ampel direkt vor dem Limburger Landgericht gewartet und die Ermittler haben uns gesagt, das ist schon ein sehr untypischer Ablauf. Also gerade wenn wir das mit anderen LKW-Anschlägen vergleichen, etwa in Berlin oder in Nizza, da sind die Angreifer ja mit voller Wucht ganz gezielt in Menschenmengen reingefahren, auch in Passanten. Und verglichen damit ist das hier in Limburg eigentlich eine denkbar ungünstige Stelle. Also auf dieser Straße, da ist um die Uhrzeit permanent Stau, da ist kaum Platz, um Schwung zu holen und noch ist auch gar nicht klar, wie schnell der Laster überhaupt war. Das gibt also weiterhin Rätsel auf. Die Ermittler bitten jetzt auch Zeugen, sich zu melden oder ihnen Fotos oder Videos von der Tat zu schicken, wenn sie dann welche gemacht haben.
Das war Reporterin Rebecca Diekmann zum Fall in Limburg. Details zum Fall hat unsere Reporterin für uns zusammengefasst. 16 Stunden lang gefesselt und bewegungsunfähig gemacht. Und das gegen den eigenen Willen. Ein Albtraum. Gerhard Fengler hat das erlebt und zwar in einem hessischen Krankenhaus. Seit über 20 Jahren hat der 64-Jährige aus Lanau Parkinson. Er war in die Wetzlarer Lahn-Dill-Kliniken gekommen, weil er unter den Nebenwirkungen von neuen Parkinson-Medikamenten litt. Im Krankenhaus war er dann unruhig und sturzgefährdet und daraufhin wurde er dann an 5 Punkten seines Körpers fixiert. Und zwar ohne richterliche Genehmigung und damit rechtswidrig. Unsere Kollegen von De Facto haben das nun aufgedeckt. Selina Rust berichtet.
Gerhard Fengler ist wie weggetreten. Mit geschlossenen Augen und offenem Mund liegt der schmächtige Mann im Bett des Krankenhauses. Er zeigt keinerlei Reaktionen, kommunizieren kann er nicht. Hin und wieder zuckt der 64-jährige Parkinson-Erkrankte mit den Armen. Die Angehörigen sind aufgewühlt, halten die Hand ihres Vaters, denn in einem solchen Zustand haben sie ihn noch nie erlebt.
Gestern war der Agile. Ja, der Zustand sich verschlechtert.
Ja. An der Seite des Bettes ist ein blauer Fixierungsgurt zu erkennen. Das alles ist auf einem Video zu sehen, das die Kinder von Gerhard Fengler gedreht haben. Kurz nachdem ihr Vater in den Wetzlarer Lahn-Dill-Kliniken über 16 Stunden lang fixiert wurde. Ohne richterliche Genehmigung, ohne Einverständnis des Patienten und gegen den ausdrücklichen Willen der Angehörigen. Heute ist Gerhard Fengler wieder ansprechbar. Er erinnert sich noch gut an den Moment der Fixierung.
Ich wurde oben festgeschnallt, Hüfte und die Beine auseinander und konnte mich nicht mehr bewegen. Ich habe gesagt, ich soll nicht so festmachen. Das war so grausam.
Gerhard Fengler wurde in den Lahn-Dill-Kliniken eingewiesen, weil er unter den Nebenwirkungen von neuen Parkinson-Medikamenten litt. Er stotterte und hatte gelegentlich Halluzinationen, aber er sei wach und zurechnungsfähig gewesen, sagen seine Angehörigen. Im Pflegeprotokoll des Klinikums dokumentiert das Personal, dass der Parkinson-Patient während seines Krankenhausaufenthalts gestürzt ist und unruhig war. Daraufhin ist er an 5 Punkten im Bett fixiert worden, über 16 Stunden lang. Den Kindern gegenüber habe das Personal angegeben, die Station habe nicht genügend Personal, um sich ausreichend um ihren Vater zu kümmern. Die Fixierung wird von Tochter Samira Fengler bestätigt.
Als ich dann eben im Krankenhaus ankam, dann war es schon so, dass er auf dem Flur lag im Bett mit einer 5-Punkt-Fixierung und aber eigentlich relativ ruhig war. Und am nächsten Morgen hatte ich dann angerufen, um zu wissen, ob er denn immer noch fixiert wäre. Und das war er tatsächlich noch.
Wird ein Patient länger als 30 Minuten fixiert, muss dafür eine richterliche Genehmigung vorliegen. Laut Amtsgericht Wetzlar wurde diese von den Landill-Kliniken aber nicht eingeholt. Ein solcher Vorgang ist rechtswidrig, so der Patientenanwalt Hans-Bernd Ziegler.
In meinen Augen ist das Freiheitsberaubung und es muss ganz besonders gerechtfertigt sein, wenn man das Mittel anwenden will.
Kurz nachdem Gerhard Fengler fixiert wurde, hat er starke Beruhigungsmittel bekommen. Auch hierüber seien weder er noch seine Angehörigen informiert worden, sagt Gerhard Fengler. Er erinnert sich noch daran.
Und dann habe ich die Spritze bekommen und dann habe ich mitgekriegt, wie sie gesagt haben, jetzt haben wir endlich soweit, jetzt ist er fertig. Dann war ich weg.
Zu all diesen Vorwürfen möchten sich die Landill-Kliniken gegenüber dem Hessischen Rundfunk nicht äußern. Zum Schutz des Patienten wollen sie keine personenbezogenen Auskünfte an die Öffentlichkeit geben. Nach 9 Tagen drängten die Kinder auf Entlassung ihres Vaters aus der Klinik. Zwischenzeitlich hatte das Amtsgericht Wetzlar sie vorübergehend als Betreuer ihres Vaters eingesetzt. Sie nahmen Gerhard Fengler daraufhin mit nach Hause.
Ein Beitrag war das von Selina Rust zum Fall eines Parkinson-Patienten, der gegen seinen Willen und damit rechtswidrig im Krankenhaus in Wetzlar stundenlang fixiert wurde.
HR Info, Hessen.
Seit über einer Woche steht die Firma Wilke aus Twistetal im Kreis Waldeck-Frankenberg im Fokus. Bakterien in der hergestellten Wurst sollen zu Todes- und Krankheitsfällen geführt haben. Seitdem werden fast täglich neue Details und Vorwürfe in diesem Fall bekannt. Reporterin Maike Bratke mit einer Chronologie der Ereignisse.
In Wilke Brühwurst und Pizzasalami sind Listerien nachgewiesen worden. Daraufhin wird der Betrieb in Twistetal-Berndorf geschlossen. Die Maschinen werden desinfiziert, sagt Landrat Reinhard Kubert.
Wir haben sie intensiv reinigen lassen, begleiten auch den Desinfektionsprozess durch unsere Veterinäre, aber immer wieder tauchen halt die Keime auf. Und wir können und müssen davon ausgehen, dass auch in der ausgelieferten Ware noch Keime vorhanden sind, die unter Umständen tatsächlich dann zu Erkrankungsbildern führen.
Eine weltweite Rückrufaktion wird gestartet, doch noch ist unklar, wo überall Wilke-Produkte drinstecken.
4. Oktober.
Die Firma stellt einen Insolvenzantrag. Geschäftsführer Klaus Rohloff ist untergetaucht. Die Staatsanwaltschaft ermittelt gegen ihn wegen fahrlässiger Tötung, durchsucht sein Haus und den Betrieb. Es wird eine Wilke-Produktidentitätsnummer veröffentlicht, doch das reicht Martin Rücker von der Verbraucherschutzorganisation Foodwatch nicht.
Im Moment ist überhaupt nicht abzusehen, wie groß denn eigentlich die Problematik ist. Wir wissen, dass auch Wursttheken beliefert worden sind mit Produkten des Unternehmens Wilke. Was heißt das? An welche Wursttheken ist das gegangen? Wo haben die Menschen solche Produkte kaufen können? Wurde möglicherweise über Schneidemaschinen bei den Wursttheken auch noch andere Ware kontaminiert? Diese Klarheit müssen die Behörden schaffen, denn nur sie haben die Informationen. Es geht zwar um Salami, aber eine Salami-Taktik bei der Information ist hier wirklich völlig fehl am Platz.
7. und 8. Oktober.
Fotos ehemaliger Mitarbeiter zeigen dreckige Räume, rostige Rohre, Pfützen und wurstvoller Schimmel. Angeblich wurde sie nur abgewaschen und dann verkauft. Die Organisation Foodwatch kritisiert das hessische Verbraucherschutzministerium. Schon Mitte August sei der Verdacht auf Listerien mitgeteilt worden, doch zu lange sei nichts passiert. Das Veterinäramt im Kreis Waldeck-Frankenberg hatte offenbar Personalprobleme. Nur rund die Hälfte der angeordneten Kontrollen sei durchgeführt worden. Das Ministerium könne da aber nicht eingreifen, sagt Ministerin Priska Hinz. Sie will daher ein neues Gesetz durchsetzen.
Nachdem wir eine kommunalisierte Veterinärverwaltung haben, brauchen wir einen verbesserten fachaufsichtlichen Zugriff von Seiten des Ministeriums in die Kommunalbehörden. Und dafür haben wir bereits im Sommer einen Gesetzentwurf auf den Weg gebracht.
9. und 10. Oktober.
Der Twistetaler Betrieb hatte ein Qualitätssiegel der DQS. In 2018 wurde Wilke noch mit der höchsten Note bewertet, in diesem Jahr nur mit der Basisnote. Doch dies liege an baulichen Mängeln, nicht an der Lebensmittelsicherheit. Foodwatch stellt einen Eilantrag beim Verwaltungsgericht Kassel, um zu erfahren, wo genau die Produkte verkauft wurden. Die Verbraucher wissen immer noch nicht, ob sie Wilke-Wurst gekauft und gegessen haben.
Wie hat der Wilke-Skandal aus Nordhessen angefangen und was ist inzwischen passiert? Reporterin Maike Bratke war das mit einem Überblick zu diesem Fall. Vor 3 Wochen ging ein Schock durch die Reisebranche. Thomas Cook in Großbritannien musste Insolvenz anmelden. Auch die Tochterfirmen in Deutschland wurden mit in den Strudel gerissen. Bei Urlaubern, die sich auf ihren Herbst- oder Winterurlaub gefreut haben, machten sich Unsicherheit und Frust breit. Erst hieß es, alle Reisen bis zum 31. Oktober würden abgesagt. Nun fallen aber alle Reisen in diesem Jahr aus. Die Fluggesellschaft Condor mit Sitz in Kelsterbach ist auch von der Pleite betroffen. Aber Condor konnte vorerst mit einem Staatskredit gerettet werden. Gabi Beck hat die Ereignisse zusammengefasst.
Die Fahnen hängen regennass schlaff von den Stangen vor der Firmenzentrale am Thomas-Cook-Platz in Oberursel. Immerhin, sie hängen noch. 3 an der Zahl für 3 Töchter von Thomas Cook England. Thomas Cook, Neckermann Reisen und Condor. Warum auch? Es gibt noch keinen Grund, sie abzuhängen, sagt die Betriebsrätin Marina Schwarz und sie kommt lachend auf mich zu. Sie wirkt sogar etwas entspannt, trotz vorläufiger Insolvenz.
Es ist aber so, dass man das Gefühl hat, dass die Mitarbeiter eng zusammenwachsen. Also es ist ein sehr guter Zusammenhalt da. Es gibt natürlich Kollegen, die sehr verzweifelt sind, weil sie einfach Angst haben. Es gibt welche, die sind hoffnungsfroh, die schmieden Pläne.
Es könnte nach der massiven Verunsicherung so eine Art Neustart werden. Das wollen die meisten der 2000 Mitarbeiter hier und draußen in den Reisebüros. Der Insolvenzverwalter prüft eine Sanierung und wie Thomas Cook Deutschland von der britischen Konzernmutter getrennt werden kann und überleben könnte. Aber erstmal sind die Gehälter ja gesichert, weil die Bundesagentur für Arbeit praktisch die Nettolöhne zahlt. Das sogenannte Insolvenzausfallgeld. Klar, denn Arbeit gibt es trotzdem.
Das ist so, während der vorläufigen Insolvenzphase gelten die Arbeitsverträge. Das heißt, wir sind am Arbeiten. Buchungen kommen keine rein. Wir dürfen ja in der aktuellen Situation keine Reisen verkaufen. Aber es gibt ja ganz, ganz viele Dinge, die weiterlaufen. Also natürlich müssen wir uns in erster Linie darum kümmern, unsere Kunden sicher nach Hause zu bringen.
Es gilt also erst einmal, die noch verbliebenen Urlauber nach Hause zu bringen und Geprellte zu beruhigen. So wie zum Beispiel Harald Meinert aus dem Hunsrück am Frankfurter Flughafen.
Wir hatten einen Flug gebucht mit Neckermann, ein Gesamtpaket. Wir kommen also hier hin und das heißt, sie können nicht mitfliegen.
Die mit in die Insolvenz gezogene Schwester Condor hat Glück. Ihrem Antrag auf Staatskredit wird stattgegeben. 380 Millionen Euro fließen also von Bund und Land und damit die Freudentränen bei vielen der 5000 Condor-Mitarbeiter.
Die Freude ist natürlich groß. Ich meine, die letzten Tage haben wir alle gebankt, waren aber alle durch die Bank weg echt positiv gewesen, dass wir jetzt sehr gut weitermachen können. Man ist am Zittern, ja, Glücksgefühle. Wirklich.
Wenn auch die EU zustimmt und Condor von der britischen Mutter abgekoppelt werden kann, dann könnte Condor also überleben. Kein Wunder, dass auch Thomas Cook Deutschland von einer Unterstützung vom Bund und vom Land Hessen träumt. Allerdings steht hier eine Entscheidung noch aus. Ministerpräsident Bouffier zumindest steht dem wohlgesonnen gegenüber.
Wir sind grundsätzlich bereit zu helfen. Das gilt auch in diesem Fall. Es müssen allerdings die Voraussetzungen stimmen.
Wenn also die Prognose für Thomas Cook Deutschland positiv ausfällt, könnte die GmbH auch von einem Staatskredit profitieren.
3 Wochen nach der Pleite des britischen Mutterkonzerns Thomas Cook herrscht immer noch Unklarheit, wie es mit der deutschen Tochter in Oberursel weitergeht. Gabi Beck hat berichtet. In einem schlichten Konferenzraum in der Nähe des Frankfurter Flughafens, da haben sie sich getroffen und diskutiert. Die Verkehrsminister der Länder und Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer. 2 Tage lang. Ihre Themen bei der Konferenz waren Mobilität und Klimaschutz. Im Mittelpunkt dieser Zusammenkunft stand die Bahn. hr-Inforeporter Frank Angermund mit den Einzelheiten.
Die Verkehrsminister begrüßen die Pläne der Bundesregierung, die Zahl der Bahnfahrer bis 2030 zu verdoppeln. Doch das aktuelle Schienennetz reicht dafür nicht aus. Viele Strecken müssen aus- und neu gebaut werden, Bahnhöfe müssen modernisiert und Brücken saniert werden. Deshalb sieht das Klimapaket der Bundesregierung enorme Investitionen in die Bahn vor, sagt Bundesverkehrsminister Scheuer von der CSU.
Wir haben bei der Bahn vieles zu tun. Dieses Klimapaket ist ein klares Ja zu einer starken Schiene. Wir haben nicht nur die Leistungs- und Finanzierungsvereinbarung, den wir jetzt erarbeitet haben und dem Deutschen Bundestag zugeleitet haben von 86,2 Milliarden Euro, Das ist ein Aufwuchs von über 50% zu den letzten Leistungs- und Finanzierungsvereinbarungen.
Außerdem soll das Eigenkapital der Bahn um 11 Milliarden Euro erhöht werden. Die Bahn sei der Gewinner des Klimapakets, sagt die saarländische Verkehrsministerin Anke Rehlinger von der SPD. Doch damit die Menschen künftig tatsächlich mit der Bahn und nicht mehr mit dem Auto zur Arbeit fahren, müsse das Angebot auch stimmen.
Die Milliardeninvestitionen, die jetzt durch die Beschlüsse ermöglicht werden, die setzen auch die Bahn auf das richtige Gleis. Jetzt für die Zukunft wird es natürlich erforderlich sein, dafür Sorge zu tragen, dass man nicht auf der Hälfte der Wegstrecke auch stehen bleibt. Das heißt, auch die Zukunft die notwendigen Investitionen tatsächlich auch in das System Schiene getätigt werden können, dass es genug Mittel sind, die auch zur Verfügung stehen.
Deshalb fordern die Verkehrsminister von der Bundesregierung, dass die Pro-Kopf-Investitionen pro Jahr verdoppelt werden. Von jetzt 77 Euro auf 150 Euro. Anke Rehlinger fordert außerdem, dass nicht nur in lukrative Hauptstrecken investiert werde.
Wenn man Fahrgäste will, dass man sie auch abholen muss. Heißt also auch, dass das Verkehrsnetz in die Regionen auch verzweigt sein muss, dass es sich nicht nur auf wenige Strecken konzentriert, auf der man dann für maximale Auslastung sorgt, sondern dass natürlich auch Regionen, und dazu zählt ganz sicherlich auch meine Region, das Saarland, nicht abgehängt wird.
Um diese Ideen in die Tat umsetzen zu können, waren auch die Bahnvorstände Richard Lutz und Ronald Pofalla beim Treffen in Frankfurt dabei. Doch die Milliarden des Bundes allein reichen nicht aus, sagt Hessens Verkehrsminister Tarek Al-Wazir von den Grünen. Es fehle Personal, das die Bahnprojekte plane.
Die Bahn wird sich damit auseinandersetzen müssen, dass es jetzt darum geht, nicht nur sagen, zu diskutieren, was man machen könnte, sondern auch real zu planen und am Ende ins Baurecht zu kommen.
Außerdem müsse das Planungsrecht vereinfacht werden, es müsse schneller werden. Zurzeit brauche es beispielsweise 10 Jahre, bis eine stillgelegte Bahnstrecke wieder aktiviert werden könne.
In Frankfurt haben 2 Tage lang die Verkehrsminister der Länder und der Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer getagt. Über die Ergebnisse der Tagung hat Frank Angermund berichtet. Ein ganzes Haus für ein Land, das gibt es in Frankfurt, und zwar im Museum für angewandte Kunst. Das Museum widmet sich mit dem House of Norway komplett dem diesjährigen Ehrengast der Frankfurter Buchmesse, Norwegen. Reporterin Hanna Immich hat für uns einen Blick hinter die Kulissen geworfen und berichtet.
Das House of Norway präsentiert die Werke von Künstlern aus ganz Norwegen und deckt die Vielfalt dieses schmalen, sehr langen Landes ab, das sich von der Hauptstadt Oslo im Süden bis in die Finnmark im hohen Norden über fast 2.500 Kilometer erstreckt. Haldor Gudmundsen leitet den Gastauftritt Norwegens auf der Frankfurter Buchmesse.
Die Finnmark, da oben im Norden, die ist erstens genauso weit weg von Oslo wie Rom. Und es fliegt sich dahin in 2,5 Stunden und ist auch ein ganz, ganz anderes Land. Und dann hat man in Oslo eine sehr moderne Stadt, die etwas größer ist als Frankfurt.
Diese Unterschiede spiegeln sich in der Ausstellung wieder, in den vielen Kunstwerken, Fotos, Filmen, Möbeln und Schmuck. Ein großer Teil widmet sich der indigenen Volksgruppe der Sami, deren Kulturraum sich weit über Norwegen hinaus erstreckt. Der Direktor des Museums und Kurator Matthias Wagner K. war in den letzten Jahren extra 5-mal in Norwegen, ist Hundeschlitten gefahren in den weiten Schneelandschaften der Finnmark, hat Rentiereintopf probiert und viele Künstler und Ateliers besucht.
Zum Beispiel bei Ingrid Thorwund, von der es hier Filme, Skulpturen, Zeichnungen und Bilder gibt. Sie ist aufgewachsen in der Telemark. Das ist wiederum eine ganz andere Landschaft. Südwestlich, etwas oberhalb von Oslo, tiefe Taleinschnitte mit dunklen Wäldern. Und dann versteht man auch, woher ihre Bildsprache kommt und woher diese ganzen bizarren, mystischen Figuren, die diese Bilder und die Filme bevölkern.
In einem Raum kann man Filme von ihr sehen. Im nächsten gibt es eines der Highlights der Ausstellung. 5 Blätter mit noch nie gezeigter Lyrik des berühmten norwegischen Malers und Künstlers Edvard Munch.
Es ist wirklich fantastische Lyrik und zeigt eben auch dieses lyrische Werk, prosaische Werk von Edvard Munch im Grunde genommen zum allerersten Mal. Wir haben bewusst die Übersetzung nicht direkt an den Bildern angebracht, weil ich finde auch so schon in dieser Art und Weise, wie er es macht mit diesen Farbstiften, der unterschiedlichen Groß- und Kleinschreibung, sind das für sich Blätter, finde ich, von ungeheurer Kraft.
Die Ausstellung beschäftigt sich aber auch mit den dunklen Kapiteln der norwegischen Geschichte. Die Fotografien von Ken Schluchtmann zeigen zum Beispiel das sogenannte Hexenmahnmal im äußersten Nordosten. Eine künstlerische Gedenkstätte, ein 125 Meter langer Kasten aus Holz und Segeltuch, Besuch. Daneben ein Pavillon mit einem eisernen Stuhl, aus dem permanent Flammen züngeln.
Es gab 135, so sagt man, Hexenprozesse im 17. Jahrhundert dort oben. Im Vergleich zur Bevölkerungszahl gab es nirgendwo auf der Welt oder eben hier in Europa mehr Hexenprozesse als zu dieser Zeit dort oben.
Die Ausstellung House of Norway im Museum für angewandte Kunst in Frankfurt läuft bis zum 26. Januar.
House of Norway, so heißt eine neue Ausstellung im Museum für angewandte Kunst in Frankfurt. Hanna Immich hat uns einen Eindruck von der Ausstellung verschafft. Und das war die Sendung HR Info Hessen. Mein Name ist Andreas Heigen. Und die Sendung, die gibt es übrigens auch als Podcast im Internet auf hrinforadio.de. Ihnen noch ein schönes Wochenende.